Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Welcome to the Sports Passion Podcast. Your host, Lars Marendorf.
Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Sport Passion Podcast. Es geht weiter mit der Vorschau auf die NHL-Saison 2020-2021 und heute wechseln wir die Division. Es geht in die Mass Mutual NHL East Division, also die Ostdivision. Und in der spielen Boston, Buffalo, New Jersey, die New York Islanders, die Rangers, Philadelphia, Pittsburgh und Washington. Und heute geht es wieder los, genauso wie in den letzten Folgen. Ja, mit der Reihenfolge verkehrt herum, also im Prinzip, wenn man das so sehen will. Welche Teams hatten die schlechteste Winning Percentage? Die fangen an. Und das ist in diesem Fall dann das Team der New Jersey Devils. Ja, und wer in der letzten Ausgabe zugehört hat, der hat gemerkt und da eben auch erkennen können, dass ich relativ begeistert davon war, was die Maple Leafs und die Edmonton Oilers in der Offseason gemacht haben vor dieser Saison. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen zurückerinnert an den Sommer 2019, dann ist das vielleicht nicht so ein gutes Omen, dass ich die Leafs und die Oilers gelobt habe, denn die New Jersey Devils waren im Sommer 2019 das Team, wo man gesagt hat, hoi, Mensch, also die haben ja die Offseason gewonnen, wenn man das so ausdrücken möchte. Sie hatten damals PK Subban bekommen per Trade. Sie hatten sich zum Beispiel Wayne Simmonds gesichert als Ergänzungsspieler, dort auch ein bisschen mehr Grit reinbringend. Sie hatten noch Taylor Hall, sie hatten den da behalten und sie hatten vor allem Jack Hughes als Number One Pick verpflichtet im Draft. Und das sah so aus, als ob die Devils, nachdem sie mit Taylor Hall ja schon einmal die Playoffs erreicht hatten in seiner MVP-Saison, als ob die wieder richtig angreifen könnten. Ja, und da ist nicht wirklich viel von übrig geblieben. Das war eine ziemlich enttäuschende Saison bei den New Jersey Devils, wenn man das Ganze so ein bisschen nochmal sich vor Augen führen möchte. Sie hatten am Ende einen Rekord von 28, 29 und 12, 68 Punkte in 69 absolvierten Spielen. Sie waren Letzter in der Metropolitan Division und 14. in der Eastern Conference. Und der Topscorer war Kyle Palmieri mit 25 Toren und 45 Punkten. Und Taylor Hall war weg. Ray Shero als General Manager ist gegangen oder ist gegangen worden. Und John Hines ist auch als Head Coach nicht mehr im Amt. Also da wurde ziemlich umgekrempelt während der Saison und es lief halt, wie gesagt, überhaupt nicht, zu keinem Zeitpunkt so einen richtigen Run in Richtung Playoffs machen können. Und ja, also eine schlechte Saison für die New Jersey Devils. Sind auch die neuen Namen bekannt bei den Devils. Da ist zum einen dann als General Manager ist Tom Fitzgerald. Und ein alter Bekannter, Lindy Ruff, ist zurück. Alter Bekannter deshalb, wir kommen ja auf Buffalo noch zu sprechen, da war er ja auch im Amt lange Zeit. Und das hat mich schon so ein bisschen überrascht, dass Lindy Ruff mittlerweile doch wieder ein Head Coach geworden ist, weil er jetzt bei den Devils bei den Stars noch mit dabei im Coaching-Staff und jetzt eben wieder als Cheftrainer in New Jersey. Und da muss man gucken, ob der dann derjenige ist, der da, was eigentlich, das Ruder rumreißen, richtiger Titelfavorit waren die Devils ja nicht. Also da irgendwie zu sagen, okay, sie sind jetzt doch noch im Win-Now-Mode. Nee, überhaupt nicht. Ich denke, es wird darum gehen, eine vernünftige Entwicklung einzuleiten. Vor allem eben bei den jungen Spielern. Und wenn wir da dann schauen, dann sind natürlich die Namen Nico Hischier, der Schweizer, ist natürlich jemand, der da entwickelt werden muss. Jack Hughes, ganz klar. Also der hatte richtig große Vorschusslorbeeren gehabt. Das war ja damals auch so. Ich war dann in New Jersey und da gab es das Spiel gegen die Rangers, er und Kaapo Kakko. Das war so, Number One, Number Two Pick. Super toll für den Großmarkt New York, für den Großraum New York. Und bei beiden muss man sagen, beide sehr, sehr enttäuschend die Saison absolviert. Zu Kakko kommen wir ja noch. Aber also da bei Jack Hughes muss ich auf jeden Fall eine Entwicklung sehen. Bei Heischer ist es für mich so ein bisschen so, er muss einfach, glaube ich, mal dauerhaft gesund bleiben. Das wäre also schon mal von Vorteil. Und ja, ansonsten, wenn man ein bisschen schaut, was haben die Devils gemacht vor dieser Saison? Sie haben Corey Schneider abgegeben, Buyout, Sammy Vatanen ist gegangen, Mirko Müller ist gegangen und John Heiden. Und sie haben geholt Corey Crawford fürs Tor als Free Agent, Andreas Johnson im Trade, Ryan Murray im Trade und Dmitry Kulikov. Das sind so die großen Namen. Und muss man sagen, okay, Corey Crawford, ja, ist in Ordnung für mich. Ist natürlich nicht mehr der Corey Crawford der vergangenen Jahre, hat allerdings, oder was heißt der vergangenen Jahre, sondern sagen wir mal der Stanley Cup Jahre bei den Chicago Blackhawks. Aber Crawford hat für mich gezeigt, dass er auch hinter einem defensiv nicht so stabilen Team in Chicago durchaus gute Leistung zeigen kann. Aber auch bei ihm ist eben die Frage, der ist natürlich schon wesentlich älter als die jungen Stürmer. Er muss einfach gesund bleiben. Ansonsten, Mackenzie Blackwood ist nicht das schlechteste Tandem jetzt bei den Devils. Ist auch nichts, wo ich jetzt sage, okay, da hast du jetzt einen, der jetzt auf Dauer dort entsprechend sich etablieren kann und dann eben auch, ja, vielleicht längerfristig dort dafür sorgen kann. Also Blackwood sehe ich da nicht so gut. Vielleicht macht er den nächsten Schritt. Corey Crawford, wie gesagt, jemand, der hat viel Erfahrung. Da kann Blackwood auf jeden Fall von profitieren und vielleicht bringt er dann auch so ein bisschen von der Winning-Mentality aus Chicago dann doch nochmal mit. Ja, ansonsten, wenn man sich anguckt, wer gegangen ist, eben Schneider, gut, ist kein großer Verlust. Vatanen, ja, war auch öfter verletzt. Das ist eben ein Kader, der jetzt auch sich entwickeln muss und vielleicht auch von innen nochmal verbessern muss. Ein Name, der dann natürlich einem einfällt, ist auch PK Subban. Muss man auch sehen, er war zwischendurch jemand, wo man gesagt hat, hey, einer der besten Verteidiger der Liga. Und er ist jetzt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast schon seit ein paar Jahren, seitdem die Predators im Stanley Cup Finale waren, schon so ein bisschen gefühlt. Und da muss man eben gucken, okay, kann der jetzt vielleicht nochmal die Kurve kriegen? Was auch immer er in der letzten Spielzeit hatte, vielleicht war er verletzt, weiß ich nicht. Er hat jetzt auf jeden Fall eine Chance gehabt, ist ja jemand, der sehr, sehr viel auch an seiner Fitness arbeitet. Also wenn er die Corona-Zeit, die lange, lange Pause, die Devils ja hatten, 7 Monate, wenn er die Zeit nicht genutzt hat, um sich da wieder in Form zu bringen, das würde mich überraschen. Das eben etwas, worauf New Jersey, denke ich, zählen kann, dass man sich ein bisschen entwickelt, dass man die jungen Spieler entwickelt. Was man auch sagen muss, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Teams, die ich schon genannt habe in der Vorschau, die Devils sind eine Mannschaft, die haben noch viel Platz unterm Salary Cap, können also vielleicht nochmal Verträge auch mit aufnehmen. Was man aber auch sagen muss, ist, wenn man jetzt auch auf die Offensive guckt, sie haben eben auch einige Spieler mit einem Jahr Vertrag nur noch. Also Travis Zajac, Kyle Palmieri und Nikita Gusev, die haben alle nur noch ein Jahr Vertrag, sind danach alle unrestricted Free Agent. Und da steht ein größerer Umbruch noch bevor. Und ich glaube, es wird jetzt auch ein bisschen, ja, so eine Aufgabe rauszufinden, okay, welchen Stil, wie kann ich dann die jungen Spieler ergänzen, sinnvoll, um dann eben den nächsten Schritt auch dann zu machen. Und das wird sicherlich das Ziel sein, das jetzt rauszufinden und dann zu gucken, welche Free Agents dann eben entsprechend im nächsten Sommer kommen werden. Ja, und dann muss man sehen, wie New Jersey sich weiterentwickelt. Dann mache ich eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Team, den Buffalo Sabres. Die zweite Mannschaft in der East Division, auf die ich heute blicken werde, das sind die Buffalo Sabres. Und da muss ich auch sagen, war ich auch sogar schon mal wieder so ein bisschen überrascht. Nicht, dass sie das zweitschlechteste Team waren jetzt, also das war mir schon klar, aber wie schlecht sie wirklich waren, auch dann, wenn man das mit New Jersey vergleicht. Weil New Jersey, okay, da habe ich gesagt, schlechte Saison gespielt, kann man abhaken. Bei Buffalo war das gefühlt so, okay, die waren gar nicht so schlecht, ja, zwischendrin auch wieder einen guten Start gehabt und an den Playoffs ein bisschen geschnuppert. Und am Ende war der Rekord eben von der Winning Percentage genauso wie der der Devils. Zwar dann zwei Spiele mehr gewonnen, aber auch zwei Spiele mehr verloren. Also eben dementsprechend 30 Siege, 31 Niederlagen. Ja, und das hat mich schon so ein bisschen überrascht, dass sie dann doch deutlich abgefallen sind, auch gegenüber anderen Teams dann aus der alten Division. Aber man muss eben sagen, sie hatten im Vergleich dann auch, wenn man das jetzt direkt nimmt zu den Devils, sicherlich den besseren Herbst-Winter in der Offseason. Sommer hätte ich fast gesagt, aber war es ja dann eben nicht. Also sie haben natürlich, die Sabres haben den großen Namen, den großen Forward gelandet. Taylor Hall wechselt nach Buffalo. Dazu haben sie noch Cody Eakin, Matt Irwin, Tobias Rieder und Erik Staal. Und gegangen sind Marcus Johansson, Johan Larsson, Wayne Simmonds und Jimmy Wiese. Und man muss eben sagen, mir gefällt das, was sie gemacht haben. Ich verstehe nur nicht so ganz die Richtung. Also bei Taylor Hall fangen wir damit an. Ist bekannt, dass ich nicht so der Riesenfreund von ihm bin. Ich habe auch nicht verstanden, was die Coyotes da gemacht haben. Glaube auch, dass im Nachhinein ich da recht hatte mit den Einschätzungen zum Trade, weil ich nicht gesehen habe, dass er sie wirklich wesentlich besser macht. Arizona hat da investiert, ist für mich nichts bei rausgekommen, außer eine Deklassierung schon fast von der Avalanche dann eben entsprechend in der Bubble. Ansonsten, Taylor Hall, ja, sagt, er will gewinnen, er will jetzt gucken, dass er zu einem Verein kommt, wo er den Stanley Cup gewinnen kann. Und dann landet er in Buffalo. Und landet in Buffalo für 8 Millionen für ein Jahr. Also das ist dann, er nimmt viel Geld. 8 Millionen sind jetzt nicht so, dass ich sage, okay, er hat jetzt auf megamäßig viel Gehalt verzichtet, um irgendwo mit reinzupassen und den Verein besser zu machen. Gut, ist auch alles in Ordnung, ist auch sein gutes Recht. Er wertet auch ein bisschen auf sich selber, auch alles okay. Hatte ich auch gestern in dem anderen Podcast gesagt, Tyson Barry in Edmonton macht sowas ähnliches, auch einen Einjahresvertrag, wobei der natürlich nicht ganz so hoch dotiert ist, finde ich. Und ja, klar, Taylor Hall will jetzt mit Jack Eichel zusammenspielen in einer Reihe wahrscheinlich. Das wird auch ihm ordentlich Punkte geben. Ich weiß aber nicht, ob es ihm ansonsten irgendwie groß weiterhilft, denn Buffalo jetzt als Team zu sehen, wo ich sage, okay, mit einem Taylor Hall sind die ein Kandidat auf den Stanley Cup. Also sie tauchen in der unteren Hälfte meiner Preview auf. Natürlich liegt das daran, wie sie letztes Jahr gespielt haben, aber ich würde sie auch nicht so ziemlich weit oben sehen in der Division. Man kommt ja noch dazu, wer da eben alles noch mit drin ist. Wenn man dann sieht, Pittsburgh, Boston, Washington, die Islanders, selbst die Rangers sind da ja schon noch besser. Also ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, da jetzt den Anspruch zu haben und zu sagen, hey, Moment mal, Philly habe ich noch vergessen, siehst du. Buffalo ist eine Mannschaft, die spielen auf jeden Fall um den Division-Sieg mit und spielen dann auch um den Stanley Cup mit. Und diesen Vorteil, den man manchmal hat, dass man eben ein vielleicht etwas schlechteres Team aus einer anderen Division erwischt, den hat man ja dieses Jahr nicht. Also man spielt definitiv erste, zweite Runde gegen diese Power-Teams, die hier am der Spitze der Division, an der Spitze der East Division stehen. Also ja, wird ein schweres Jahr, glaube ich, für Buffalo. Das wird ein Jahr, wo ich nicht so viele Möglichkeiten sehe, für sie in die Playoffs zu kommen. Wie gesagt, Taylor Hall macht sie natürlich besser, ganz klar. Sie waren Platz 21 bei den Toren pro Spiel, sie waren Platz 22, aber eben auch bei den Toren, die sie kassiert haben. Und wenn man dann guckt, Goalie-Duo, Linus Ullmark, Carter Hutton, jo, okay, ist kein schlechtes Torwart-Duo, ist aber auch nicht ein Duo, wo ich wieder sage, okay, da ist jetzt ein Ausnahmetorhüter dabei, der dir garantiert ein paar Spiele klauen wird. Auch das ist nicht der Fall. Ganz sicher freue ich mich darauf, einfach die jungen Spieler zu sehen, Rasmus Dahlin, 20 Jahre alt, hat schon sehr, sehr viele gute Ansätze gezeigt, ist für mich jemand, der auf jeden Fall dort auch nochmal wieder einen Schritt machen kann und dann zu einem wirklich sehr, sehr guten Verteidiger sich entwickeln kann. Aber ja, was kommt dann noch? Also was haben sie noch in der Defensive? Was könnte ihnen da eben entsprechend noch weiterhelfen? Brandon Montour, ja, Rasmus Ristolainen, Colin Miller, Jake McCabe, wenn das so die ersten sind. Joki Haju, da habe ich bestimmt den Namen jetzt falsch ausgesprochen, wäre so noch der Sechste, den man mit dazu nehmen kann. Also die Sabres sind für mich ein Team, wenn es wirklich sehr, sehr gut läuft, dann landen sie auf Platz 4, ist meine Prognose. Und dann kannst du maximal 2 Spiele gewinnen in der ersten Runde und das war's dann auch. Und da weiß ich nicht, ob man sich da wirklich einen Gefallen mit tut, ob man nicht vielleicht eher gesagt hätte, komm Leute, wir entwickeln uns noch intern, die 8 Millionen da an Taylor Hall zu investieren. Auf der anderen Seite, wenn sich wirklich die jungen Leute richtig weiterentwickeln und wenn wirklich dann eben der nächste Schritt kommt, was man natürlich auch sagen muss, Mensch, wenn ich jetzt gerade nochmal aufs Lineup gucke, Jeff Skinner ist natürlich jemand, also da erwarte ich eine Backup-Saison bei dem, der hat überhaupt nicht so gespielt, wie man sich das vorgestellt hat, da 23 Punkte in 59 Spielen, also da ist jemand, Skinner, den sehe ich so im 30, vielleicht wenn es super läuft, 35 Tore-Range. Und also da erwarte ich schon mehr. Ist eben manchmal so, hatte ja ein Jahr vorher, wo er dann danach seinen großen Vertrag unterschrieben hat, dass man dann in so ein ja, Loch, vielleicht auch Motivationsloch fällt. Das sollte ihm nicht passieren. 9 Millionen im Jahr, er ist 28 Jahre alt. Also wenn der jetzt wirklich schon Rückschritt macht, dann hat Buffalo da ein Problem, weil da hast du sehr, sehr viel Geld investiert in den Spieler, der eben dann keine Leistung bringt. Also er jemand natürlich, der ihnen nochmal helfen kann. Wie gesagt, Eric Staal ist auch okay, gute Verpflichtung, aber ich weiß nicht so richtig, ob das schon der Kader ist, der Sabres, der wirklich angreifen kann. Bin ich nicht von überzeugt. Für mich überhaupt kein Titelkandidat, maximal Playoffs. Für mich auch kein Heimrechtkandidat und dementsprechend werde ich aus den Sabres nicht so ganz schlau, aber ja, mal gucken. Und aus deutscher Sicht ist es ja so, dass man zumindest mit Tobias Rieder und Ralf Krüger da eben zwei deutsche Namen hat und dass man da eben doch auch schon mal hingucken wird. Wie gesagt, können ein interessantes Team sein, auch direkt zu Beginn der Saison, wie das mit Taylor Hall dort klappt, aber mehr als Playoffs sehe ich nicht. Ja, dann geht es gleich weiter und wir schauen aufs nächste Team in dieser Division. Und das sind dann schon die New York Rangers. Also bis gleich nach der Pause mit dem ersten Team aus New York. Und zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es weiter. Aus dem Norden des Bundesstaates New York geht's direkt in die Metropole New York City, Madison Square Garden. Da spielen die New York Rangers und das ist das nächste Team, auf das ich schauen werde. Und bei den Rangers ist es so, da hat sich natürlich auch wieder einiges getan in diesem Sommer. Ich hatte ja schon Kapo Kako erwähnt bei der Vorschau auf die Devils im Vergleich eben dann zu Jack Hughes. Und ja, die Rangers haben Glück gehabt, sie haben Playoffs gespielt und haben dort ja einen Sweep gehabt gegen die Carolina Hurricanes, also im Prinzip nichts erreicht, waren auch Platz 11 im Osten, also da habe ich schon gesagt, das ist ein Team, das hat in den Playoffs wirklich nichts zu suchen von der Qualifikation da, aber sie waren eben drin, sind schnell rausgeflogen, doch sie haben so einen kleinen Trostpreis bekommen, was heißt Trostpreis, also sie haben den Hauptgewinn bekommen, nämlich Alexi Lafrenière. Und der gibt ihnen natürlich gleich nochmal wieder einen Riesenschub, nachdem sie mit Kako schon den Nummer 2 Pick hatten im Vorjahr. Jetzt eben dann Number 1 Pick und glaube ich auch von der Qualität her nochmal ein besserer junger Spieler als eben Kako. Und das ist natürlich für die Rangers gleich wieder noch so ein Boost. Da gab es ja vor ein paar Jahren diesen Brief, wo sie den Rebuild eingeleitet haben und das ist mittlerweile schon Geschichte. Sie sind richtig dick mit dabei, sehe ich zumindest sie im Rennen um die Playoffs. Und ich glaube eben, dass die so ein paar Stufen übersprungen haben. Auch im Vergleich jetzt, wenn man eben sieht, zum Beispiel Buffalo. Und ich glaube, dass die Rangers zumindest in der Offensive ein Team sind, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Also wenn man da eben sieht, Kreider, Zibanejad und Buchnevich in der ersten Reihe, zweite Reihe Panarin, Ryan Strome, Kaapo Kakko, dann hättest du Lafreniere als Number One Pick in der dritten Reihe. Also da ist schon viel, viel Offensive in den ersten drei Reihen. Wo man natürlich Abstriche machen muss, ganz klar, bei den Rangers ist die Defensive. Adam Fox, jo, hat sich gut entwickelt für mich. Tony DeAngelo auch eine sehr, sehr positive Überraschung. Der hat mir sehr gut gefallen in den Spielen, wo ich ihn gesehen habe. Damals dann live vor Ort. Ja, bei Jakob Trouba ist so ein bisschen die Frage, kriegt er nochmal die Kurve? Kann er nochmal so das Niveau erreichen, was er zusammen mit Morrissey in Winnipeg gehabt hat? Ja, Jack Johnson ist so ein bisschen die Lachnummer des Jahres gewesen, dass man den irgendwie verpflichtet hat. Das hat keiner so richtig verstanden. Und ja, ansonsten, die Rangers eben eine Mannschaft wird sehr, sehr interessant sein. Glaube ich, ein Team, was David Quinn sehr offensiv spielen lassen wird. Da wird es eben darauf ankommen, dass sie dort auch gleich eine gute Chemie finden vorne. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter nach der Ära Henrik Lundqvist, Igor Shesterkin hinten, Alexander Georgiev noch mit dazu als Torhüter. Da ist es natürlich so, da kann man nicht die Leistungen erwarten, die jetzt dann einen Lundqvist gebracht hat, wobei der natürlich jetzt zum Schluss auch eben nicht mehr so gut war wie noch vor ein paar Jahren. Aber man muss eben gucken, okay, können die beiden vielleicht auch im Rennen um den Rookie of the Year dort eben dann noch mitmachen und können die beiden auch eine gute Chemie entwickeln, um dann ein sicheres Tandem hin zu sein, denn da bin ich mir sicher, die Rangers werden eine Menge Tore machen. Also allein Zibanejad war richtig heiß gelaufen, als die normale Saison noch lief im März. Also der hätte da, glaube ich, noch einiges bewirken können von den Toren her. Aber die Rangers werden auch einfach viele Tore zulassen. Also das wird eine Mannschaft sein, wo es offensives Eishockey gibt, aber dann eben auch auf beiden Seiten. Und ja, aber glaube ich nicht der schlechteste Platz, ganz ruhig, mitten in Manhattan, auch wenn jetzt die Zuschauer noch nicht da sind, aber so ein bisschen Buzz wird es auf jeden Fall geben um die Rangers. Ich sehe die als Team, das zumindest an die Playoff-Ränge rankommen wird. Ich sehe sie auch ein bisschen besser noch als Buffalo, weil sie für mich einfach eine bessere Mischung haben, glaube ich. Und da eben auch irgendwie so die Struktur besser zusammenpasst, auch wenn man dann eben sieht, jetzt Johnson mal ausgenommen, aber auch so das Alter der Verteidiger. Ich meine, Fox mit 22, D'Angelo 25, das passt eigentlich so, glaube ich, alles ganz gut zusammen. Und wie gesagt, Rangers, das wird ein interessantes Team. Vielleicht einfach mal reingucken, wenn man nicht so genau weiß, eigenes Team spielt nicht. Aber ansonsten, mehr als Playoffs ist für die Rangers natürlich auch nicht drin. Ja, und dann folgt gleich das letzte Team der heutigen Vorschau. Und da geht's ein bisschen weiter Richtung Long Island. Letzte Saison in Long Island im Nassau Coliseum für die New York Islanders. Bis gleich. Und das letzte Team in der heutigen Vorschau auf die East Division in der NHL, das sind die New York Islanders. Und da muss man nochmal kurz sich dran erinnern, dass die Islanders zwei Siege entfernt waren vom Stanley Cup Finale. Also ganz, ganz knapp im Prinzip, wenn man das mit den anderen Teams vergleicht, da vor dem Finaleinzug und dann der Serie gegen Dallas. Also wirklich gute Playoffs gespielt, New York 3-1 gegen Florida, 4-1 gegen Washington, 4-3 dann etwas knapper gegen Philadelphia. Aber die ersten drei Runden, die waren schon von den Ergebnissen her zumindest beeindruckend. Und dann hat man eben gegen Tampa Bay verloren. Und ich habe es angedeutet von den Ergebnissen her, die Islanders sind so ein bisschen das Gegenstück zu den Rangers in der nächsten Saison, glaube ich. Also wo die Rangers ein sehr interessantes offensives Eishockey spielen, da wird es so sein, dass die New York Islanders eher ein bisschen Schlaftablette spielen, so den Stil, den David Trotz da spielen lässt. Aber das ist eben etwas, wo sie erfolgreich mit waren. Also das muss man ja eben auch nochmal deutlich sagen, dass sie in den letzten Jahren einfach auch erfolgreiches Eishockey gespielt haben. Und das kommt eben nicht von ungefähr. Also deshalb für mich großen Respekt. Also die New York Islanders, das, was sie aus den Möglichkeiten, die sie haben, machen, ist schon beeindruckend. Aber die Frage ist jetzt ja, wie haben sie sich zur neuen Saison hin aufgestellt? Und da hat sich ein bisschen was verändert, aber nicht zum Guten für mich. Denn wenn man bei Additions guckt, also bei den Zugängen für die New York Islanders, dann steht da Corey Schneider. Und dann fragt man sich, okay, war's das? Also, das ist schon so ein bisschen die Frage, was haben die Islanders da gemacht? Und es war nicht viel. Und wenn man dann eben guckt, was sie verloren haben, da muss man schon sagen, da ist zumindest etwas weggegangen. Also Devin Toews war ein ganz klarer Salary Cap Dump, den sie machen mussten mit der Colorado Avalanche. Thomas Greiss ist gegangen. Okay, es war in Ordnung. Er hatte vorher mit Varlamov zusammen das Goalie-Tandem gebildet. Da ist jetzt Ilya Sorokin. Wunderbar, kann man wirklich gut machen. 1A, 1B-Lösung macht ja Barry Trotz sehr, sehr gerne. Muss man jetzt schauen. Okay, Sorokin ist natürlich noch etwas jünger als Thomas Greiss. Ist das dann jetzt schon das Duo, wo man sagt, okay, die beiden passen zusammen. 25 und 32 ist das Alter, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Also, ja, schauen wir mal. Und ansonsten, ja, haben sie eben nicht wirklich Spieler mit dazugeholt. Und das ist eben etwas, ja, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, wenn man dann eben auch schaut, sie haben zwar noch Salary Cap Space, 3,9 Millionen, ganz genau, aber jetzt kommt das nächste große Fragezeichen. Was ist mit Matthew Barzal? Unterschreibt der? Unterschreibt er einen neuen Vertrag und unterschreibt er den Vertrag schnell? Wenn er den nicht schnell unterschreibt, dann ist es so, dass er ihnen eine schöne Lücke reißt und dass sie dann eben erstmal in einer sehr komprimierten Saison ohne einen ihrer besten Spieler dort agieren müssen. Und das ist dann schon etwas, wo man sagen muss, da weiß ich nicht, ob die Islanders in der Lage sind, das eben dann auch bei diesem komprimierten Schedule wirklich dann auch aufzufangen. Also, wie gesagt, New York hat eine gute Saison gespielt letztes Jahr, aber wenn man dann eben guckt, Barzal war der Topscorer mit 60 Punkten in 68 Spielen und danach der nächstbeste ist Brock Nelson mit 54 Punkten. Dann kommt noch Anders Lee mit 43 und Josh Bailey auch mit 43. Also da sind dann immer jeweils schon Abstufungen und Lücken. Und Barzal würde ihnen wirklich fehlen, auch eben, weil du dann eben auch gucken musst im Depth Chart. Der spielt ja auf der Center-Position, das heißt, da würde dann eben auch einer nach oben rücken und dann spielt Nelson eben vielleicht erste Reihe, okay, Peugeot spielt dann zweite Reihe. Das ist halt eben nicht so die Tiefe, die du wirklich haben willst. Also das ist schon ja, sehr, sehr wichtig, denke ich, dass die Islanders Barzal möglichst frühzeitig verpflichten können und ansonsten könnte es schwierig werden. Und was die Playoffs betrifft, da sehe ich sie auch, ja, in einem richtig, richtig engen Battle zusammen gegen die Rangers natürlich, oder nicht zusammen, sondern mit den Rangers. Und da ist es so, dass ja, man da eben wirklich sagen muss, ich weiß nicht, ob da nicht New York, also die Mannschaft aus Manhattan besser aufgestellt ist als die aus Long Island. Aber, und jetzt kommt noch ein großer Punkt, den man natürlich erwähnen muss bei den Islanders, das ist Barry Trotz, dritte Jahr in New York. Er hat den Stanley Cup gewonnen vorher mit Washington, hat jetzt eben in New York wirklich schon 2 Jahre sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert. Also Chapeau, was da ja auch von ihm an Struktur gleich dort reingebracht wurde. Also man erinnert sich nur mal an den Turnaround, was er bei den Gegentoren gebracht hat vom Jahr, wo er nicht da war, dann zu seiner ersten Saison. Also sensationell, was er dort eben dann auch an ja, Kultur mit reingebracht hat. Muss man gucken, ob das auch dieses Jahr reicht. Vieles wird auch darauf ankommen, dass Adam Pellak gesund ist. Denn jetzt, wenn Toews weg ist, ist er so derjenige, der da ja vielleicht ein bisschen die Hauptlast mittragen muss, auch in der Defensive. Also New York ist ein Team, zusammen mit Ryan Pollock natürlich, aber trotzdem, Pellak, wenn der ausfallen würde, würde es eine große Lücke sein, denke ich, auf der linken Seite. Und ja, da muss man abwarten. Und die Islanders, eine Mannschaft, wie gesagt, nicht so schönes Eishockey, nicht so schön anzuschauen, heißt aber nicht, dass man da nicht riesen Respekt vorhaben muss, was sie da eben leisten. Und man muss gucken, wenn Basal nicht zu Saisonbeginn dasteht, dann kann es durchaus sein, dass ihnen in einer sehr, sehr schwierigen Division dort eben entsprechend auch Teams fehlen werden. Und man sieht schon, ich sage schwierige Division, wenn man eben das Ganze auch vergleicht mit der Canadian, mit der North Division. Da muss man eben sagen, Islanders sind jetzt auf 5 eingestuft von der Winning Percentage. Die waren letztes Jahr im Conference Final. Also da kann man schon so ein bisschen erkennen, wie die Qualität dieser Division wirklich ist. Und ja, mal gucken. Es sind dann noch 4 Teams offen. Also die ersten 4 Teams habe ich heute vorgestellt und es geht dann weiter mit der nächsten Ausgabe. Dann kommt ja die Crème de la Crème und für mich dann eben auch der Grund, warum diese Division, finde ich jedenfalls, die beste Division ist in der nächsten NHL-Saison. Also 4 Teams sind noch offen. Bis dahin, bleibt gesund vor allem und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.